Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der 15. Folge begrüßen wir Professor Dr. Med. Sylvia Thun. Sie ist Universitätsprofessorin für Digitale Medizin und Interoperabilität an der Charité, Universitätsmedizin Berlin und Direktorin des Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Mit ihr spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, guten Tag, liebe Frau Professor Thun. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind bei unserer Podcast-Reihe und wir uns über das Thema Digitalisierung unterhalten können. Sie sind ja die ausgewiesene Expertin, wenn man so sagen darf, für das Thema Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Sie haben wichtige Funktionen inne, auf die wir nachher auch zu sprechen kommen. Sie haben eine interessante Biografie beruflich. Sie sind Ingenieurin und Ärztin, haben sich über viele Jahre mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt und haben jetzt auch eine Professur hier in Berlin an der Charité zu diesem Thema und sind, wie gesagt, Vorsitzende des Expertengremiums Interoperabilität. Ich verkürze das mal etwas, Sie sehen mir das nach. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen ist ja seit einigen Jahren, man kann sagen, das Megathema. Viele, die sich mit diesem Thema befassen, klassifizieren Deutschland im Bereich der Digitalisierung weit hinter vielen anderen europäischen Ländern. Sie kennen ja auch internationale Beispiele. Sie wissen, wie es in anderen Ländern aussieht. Wie würden Sie die Situation der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen im europäischen oder auch im internationalen Vergleich einordnen?
Ja, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir immer reden. Das heißt, wir haben ja den Digitalisierungsgrad auch gemessen mit dem Digitalradar. Und überraschenderweise war die Punktzahl 33. Also 33 von 100 Punkten haben wir erreicht. Und wir sind besonders gut natürlich in der Bildgebung und besonders gut auch in den Abrechnungsdaten. Und vielleicht müssen wir darüber reden.
Ja, in der Tat müssen wir darüber reden. Vielleicht versuchen wir noch mal einzuordnen, das, was Sie gesagt haben, 33 Punkte von 100 im Digitalradar. Wir haben ja viele, die uns zuhören, die das so im Detail auch nicht kennen. Was bedeutet das eigentlich? Wie gesagt, wir hören, dass andere Länder, die baltischen Staaten beispielsweise, werden da oft genannt, oder auch Skandinavien, weit vor uns liegen beim Thema Digitalisierung. Wo würden Sie sagen, wo haben wir wirklich noch Rückstand und wo müssen wir dringend aufholen?
Ja, das gibt ja erstmal die Länder, die schon seit vielen, vielen Jahren die elektronische Patientenakte eingeführt haben, wie zum Beispiel Österreich mit der ELGA oder Dänemark mit Medcom. Und dann gibt es Länder, die jetzt so einen Jumpstart gemacht haben, also ganz schnell mit modernen Technologien moderne Patientenakten eingeführt haben, wie Finnland oder Estland oder Israel jetzt. Und da kann man uns jetzt mal irgendwo einordnen. Ja, wenn wir sagen, haben wir die EPA, dann muss ich dazu sagen, nein, leider nicht die EPA, die wir brauchen, nämlich eine patientenfokussierte medizinische Fachakte für jeden einzelnen Bürger. Die ist meines Erachtens nicht da. Können wir jedoch Daten schon austauschen zwischen Krankenhäusern oder Universitätskliniken? Da darf ich einschätzen, ja, wir sind auf dem Weg und in einigen Regionen sehen wir, dass das schon hervorragend klappt. Also ich möchte da mal, ja, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, bin jetzt ja hier in Berlin, auch einige Projekte hervorheben. Zum Beispiel die Projekte in Nordrhein-Westfalen, die viele Jahre auch gefördert worden sind. Oder hier in Berlin, wo jetzt die Charité mit den Vivantes-Häusern eine sogenannte IHE-Plattform eingerichtet hat. Das heißt Integrating the Health Enterprise. Da kann ich zumindest schon mal die Dokumente meines Patienten, sofern er eingewilligt hat, und meiner Patientin, in dem nächsten Krankenhaus auch einsehen. Und das ist, ich sag mal, der erste Schritt. Und der nächste Schritt kommt natürlich dann, wenn wir auch unsere Patienten und Patientinnen einbeziehen. Das heißt, die haben Zugriff auf ihre Akte. Wir haben Zugriff, also wir Ärzte und Ärztinnen haben Zugriff auf die Akten der Patientinnen und können da dann einen regen Austausch zum Wohle der Patienten auch durchführen.
Was Sie eben beschrieben haben bei diesen Projekten, das wird ja oftmals auch als Insellösungen ein Stück weit bezeichnet. Ich kenne das auch aus meiner Vergangenheit als Geschäftsführer eines Krankenhausunternehmens. Wir haben uns in der Tat auch immer wieder bemüht, über digitale Projekte uns zu vernetzen mit anderen. Das war ziemlich mühevoll und ich kann mich daran erinnern, als wir auch intern beispielsweise versucht haben, beim Thema Arzneimittelsicherheit die Verblisterung in der Apotheke zu organisieren, die digitale Medikation von den Stationen direkt in die Apotheke fließen zu lassen, dort dann die Verblisterung zu organisieren, die Medikamente wieder dann in die Stationen zu bringen. Das war ein Projekt, was sicherlich über 2 Jahre, vor 10 Jahren, viel Mühe gekostet hat, jetzt auch funktioniert. Aber das sind ja Einzelbeispiele, die ja bei weitem noch nicht verbreitet sind bei uns in Deutschland. Leider, woran liegt das eigentlich? Fehlt es am Geld oder fehlt es an der Abstimmung, fehlt es an den Rahmenbedingungen? Was würden Sie sagen, was sind so die wesentlichen Ursachen, warum wir doch hinterherhinken?
Ja, dafür bräuchten wir eine ICD-Ziffer, die heißt Projektitis. Ich darf mal sagen, vielleicht ist es einerseits der Größe unseres Landes geschuldet, aber auch vielleicht den Zuständigkeiten, die nicht klar geregelt waren. Also wir hatten keine Digital Health Agency, die ist ja jetzt quasi vorgesehen. Sowas braucht man einfach für diese Großprojekte. Und die Telematik-Infrastruktur war ja gar nicht da. Die kommt ja jetzt erst mit diesen modernen Technologien. Auch die bestehende Telematik-Infrastruktur ist ja nur ein Anfang von den Dingen, die wir eigentlich brauchen und vielleicht auch gar nicht mehr so modern, wie wir sie jetzt benötigen.
Bevor man zur Therapie kommt, das ist ja so, auch in der Medizin muss man ja die Diagnose zunächst mal versuchen, ein Stück weit auch abzuschließen. Deswegen will ich noch mal ein bisschen versuchen, näher auf die Gründe zu kommen, damit wir dann in die Zukunft schauen können. Was muss besser werden? Sie haben es beschrieben, es fehlt eigentlich an den Grundlagen, an den Rahmenbedingungen, an den Voraussetzungen, die da sein müssen, damit Krankenhäuser oder auch andere Akteure im Gesundheitswesen sich da auf den Weg machen können und das dann entsprechend auch nutzen können. Hat die Selbstverwaltung diesen Fortschritt blockiert? Das ist ja oftmals der Vorwurf, dass Selbstverwaltung nicht in der Lage war, dieses Potenzial vielleicht zu erkennen oder vielleicht sogar bewusst an der einen oder anderen Stelle Fortschritt verhindert hat, weil man Transparenz gescheut hat. Oder was sind so Ihre Gründe? Uns hört ja niemand zu, Sie können ganz offen sprechen in dieser Situation.
Ja, also wir können ja jetzt über die Gründe sprechen, da können wir eine ganze Stunde drüber sprechen, aber ich spreche lieber über das, was kommen soll, also was wir alle brauchen, was wir alle, vor allem junge Ärztinnen benötigen, um hier einen schönen Beruf zu haben, wo man nicht Laborwerte von A nach B übertragen muss, händisch. Letztendlich ist vielleicht das Konstrukt damals 2004 nicht das Richtige gewesen, dass man die Gematik so aufstellt, wie sie jetzt aufgestellt worden ist. Und diese Digitalisierung war im Prinzip nur das Werkzeug dafür, dass man Gründe dafür findet, es nicht zu tun. Wer da schuld ist, ich will nicht über Schuld sprechen, das macht ja keinen Sinn in der heutigen Zeit, sondern die hätte meines Erachtens, und das war sie übrigens früher, beim DIMDI angesiedelt sein müssen. Ja, also irgendeiner Bundesoberbehörde oder beim BMG direkt. Und wie das in den anderen Ländern nämlich auch ist, da ist ein starkes Ministerium. Und wir haben ja hier die Ausnahme, dass wir eine Selbstverwaltung dann noch dazwischen geschaltet haben. Sehr, sehr starke Krankenkassen. Meines Erachtens nicht so starke Ärzte, die haben sich vornehm zurückgehalten. Ich sag's mal so, das tut mir sehr, sehr leid. Ich finde gerade, da ist ein Riesenpotenzial, das haben wir nicht gehoben. Und jetzt hoffe ich, dass sich alle Ärztinnen und Ärzte hier richtig kräftig einmischen und sagen, das ist das, was unsere Patientinnen und Patienten brauchen. Und wir werden die Anforderungen erheben. Und wenn wir ein bisschen noch zurückschauen, dann wissen wir, dass der erste Dienst der Telematikinfrastruktur ein Versicherungsstammdatenabgleich war. Und das war natürlich ein Dienst der Krankenkassen, weil die Krankenkassen natürlich klug waren und sofort gesehen haben, ach, da hätte ich ja vielleicht eine Anwendung, die uns hilft. Und jetzt kommen wir wieder zu den Abrechnungsdaten vom Anfang. Auch hier, warum geht es digital so wunderbar mit den Abrechnungsdaten? Weil die Krankenkassen hier natürlich einen riesen Eigeninteresse haben. So, und jetzt mein Aufruf an alle Menschen in den Krankenhäusern, auch die Pflegekräfte, mitmachen. Mhm. Ja, mitmachen, mitgestalten, nicht passiv sein. Mhm. Und das können wir.
Mhm. Ja, wollen wir nach vorne blicken? Sie haben sich ja in den vergangenen Jahren sehr stark dafür eingesetzt, dass die digitale Patientenakte wirklich kommt und dass sie so kommt, dass sie sich auch tatsächlich durchsetzt. Sie haben sich sehr dafür eingesetzt, dass wir das bekommen, was jetzt Lauterbach auch angekündigt hat, nämlich eine Patientenakte, die dem Grunde nach zunächst mal für alle Menschen zur Verfügung gestellt wird und man sich dann individuell über eine Opt-out-Regelung entscheiden kann, diese nicht zu nutzen oder diese nicht befüllen zu lassen. Das ist ja ein Stück weit die Umkehr dessen, was wir bisher hatten. Bisher musste man sich aktiv entscheiden für eine digitale Patientenakte, die mehr oder weniger gut zur Verfügung gestellt wurde. Dann, ich gebe zu, ich habe keine digitale Patientenakte bisher. Ich weiß nicht, ob Sie sich bei Ihrer Krankenkasse dafür entschieden haben. Aber jetzt geht's ja offensichtlich dann doch mit großen Schritten nach vorne. Diese Akte kommt. Wie ist Ihre Prognose? Wie schnell wird das jetzt tatsächlich auch umgesetzt werden können, sodass die Menschen tatsächlich spüren, ja, diese Daten von mir sind verfügbar. Ich kann sie vielleicht auch selbst zum Teil einsehen. Meine Ärztin, mein Arzt im Krankenhaus kann darauf zugegriffen werden. Was ist so Ihre Prognose? Wie geht das jetzt voran?
Also wichtig ist, dass wir ja erstmal eine neue Philosophie einziehen, dass das nicht die Krankenkassenakte ist mit Krankenkassenabrechnungsdaten, sondern eine echte Bürgerakte wird. Bürgerakte von einer Digital Health Agency herausgegeben und die auch einen Nutzen hat. In dem Moment, wo sie einen Nutzen hat, werden Menschen das auch benutzen. Mhm. Ja, und das sieht man einfach in den anderen Ländern. Ich war jetzt gerade auch mit der Delegation in Israel. Da sind richtig super schöne Anwendungen auf einmal auf dieser Patientenakte. Ja, und dann macht man es auch gerne. Man
die kann, die Bürger auch selbst nutzen können.
Ja, ja, natürlich. Ja. Also Bürger müssen da aktiver Part sein. Mhm. Und das sind sie ja in der jetzigen TI überhaupt nicht. Mhm. Ja, da darf dann vielleicht ein Arzt, Ärztin was eintragen. Und das funktioniert so nicht. Mhm. Also ganz klar, ja. Also man braucht diese neue, und die ist auch schon so konzipiert, also es gibt da ja auch einen internationalen Standard für, wie so eine Akte auszusehen hat und wie auch die Bürger da beteiligt sind. Und das ist erstmal der erste Punkt, ganz wichtig. Und Sie fragten gerade, ob ich eine habe. Ja, klar habe ich eine und schon lange habe ich die. Seitdem ich nämlich ein Smartphone habe, trage ich da die wichtigen Dinge ein. Ich habe meine Notfallkontakte drin, meine Medikation, mehr brauche ich jetzt gerade nicht. Und ich fotografiere meine Laborwerte ab oder trage die dort ein. Also das ist meine Akte, mehr brauche ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eine Akte von meiner Krankenversicherung haben möchte. Möchten Sie das haben?
Ich habe mich ja, wie gesagt, bisher nicht dafür entschieden. Also offensichtlich habe ich bisher keinen großen Wert drauf gelegt.
Also vertrauen wir unseren Krankenkassen so sehr, dass wir von der Krankenkasse die Akte auch gerne benutzen? Oder vertrauen wir vielleicht eher einer Bürgerakte, die für jeden Bürger übrigens auch gleich ist in Deutschland und nicht 100 verschiedenen Akten, die dann von verschiedenen Krankenkassen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir wechseln, haben wir ja ein Riesenproblem. Also auch wenn natürlich die Interoperabilität hochgehalten wird, das heißt Daten können transferiert werden, werden natürlich alle Kassen irgendwelche eigenen Anwendungen da reinpacken, die dann auch wieder die Interoperabilität behindern. Also mein Aufruf hier einfach mal nationalweit eine Lösung zu propagieren und durchzuführen, das ist schon schwer genug. Wir brauchen nicht 100 Lösungen.
Wen müssen wir aus Ihrer Sicht mehr begeistern? Die Bürgerinnen und Bürger oder die professionellen Akteure im Gesundheitswesen, die Akte ja dann befüllen müssen, sollen, können. Das ist ja auch zum Teil sicherlich eine Aufgabe, die pflichtgemäß zu erfüllen ist. Man wird sich nicht entscheiden können. Ich habe das in der Diskussion der Gematik zuletzt erlebt, wo dann darüber gesprochen wurde, ja, ob das denn wirklich möglich sein kann, dass man dann niedergelassene Ärzte verpflichtet, bestimmte Informationen in diese Akte zu befüllen. Aus meiner Sicht ist das eine Selbstverständlichkeit, dass das dann passieren muss. Aber wer muss stärker begeistert werden? Müssen die Bürger begeistert werden für diese neue Akte oder müssen eigentlich mehr diejenigen begeistert werden, die sie zu befüllen haben und damit natürlich dann am Ende auch arbeiten sollen?
Ja, also unsere Idee war schon immer, die EPA muss in die Tagesschau, ja, und das ist auch passiert, leider nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, aber es geht natürlich erstmal darum, dass man alle befähigt, das heißt, dass die wissen, dass es die gibt, ja, dass man die Möglichkeit hat und da den Nutzen herauszuarbeiten. Das haben wir in Deutschland irgendwie verpasst. Meines Erachtens gibt es mehr Datenschützer und Juristen, die hier Geschäftsmodelle haben, als Ärzte und Ärztinnen, die danach rufen und sagen, ich möchte aber genau das haben oder einen Verlauf der Laborwerte mal sehen. Ja. Und wir versuchen das ja auch mit ins Medizinstudium zu integrieren. Also nicht nur die Akte, das Digitalisierung ist ja ein Riesengebiet, also was wir in der Charité im Bereich der Digitalisierung machen, da hätte man einen eigenen Podcast, ja, was es da für Nutzen bringt, ja, dass wir die Daten haben. Und die EPA ist ja nur eine Anwendung von vielen, die aber sehr viel Nutzen bringen kann. Also, und das muss man, glaube ich, jetzt nochmal nicht mit Datenschützern besprechen, weil die haben ihren Job zu machen und die Daten zu schützen. Und da gibt es eben Technologien, die das machen. Und da möchte ich einfach nicht mehr drüber reden, sondern mit den Menschen einfach auf der Straße reden und denen das erklären und denen das auch mal zeigen, wie es geht, ja. Also die Akzeptanz der Bevölkerung ist meines Erachtens der absolute Erfolgsfaktor hier von allem.
Ich glaube, da müssen wir gemeinsam etwas tun. Das heißt also Politik, aber auch diejenigen, die letztlich ja die Daten erheben, indem sie Diagnostik durchführen oder Ähnliches und dann diese Daten eintragen. Auch die müssen, glaube ich, den Patientinnen und Patienten gegenüber ein Stück weit für die Mitwirkung werben, damit nicht nur Akzeptanz da ist, sondern vielleicht irgendwann tatsächlich auch so ein Stück weit von Begeisterung, jetzt über solche Informationen als Bürgerinnen, als Bürger zu verfügen. Und Sie haben das Beispiel Israel genannt, letztlich dann auch Anwendungen durchzuführen auf der eigenen Akte oder mit der eigenen Patientenakte.
Genau. Und ich denke, auch wir Ärzte sollten gar nicht so viel Angst davor haben. Wir können ja anfangen mit den Laborwerten. Die kommen automatisiert aus dem Labor und ich hoffe, alle Labore arbeiten auch schon mit LOINC. Ja, das ist ganz wichtig, dass diese neuen Terminologien auch benutzt werden. Sonst haben wir hinterher Chaos, weil die Bezeichnungen, also wie so eine ICD-Ziffer, muss es auch für eine Laboruntersuchung eine weltweit eindeutige Bezeichnung geben. Die ist ja da mit der Terminologie LOINC. Das kommt ja schon mal automatisch rein. Ja, das ist ein sogenanntes MIO-Labor. Da braucht man als Arzt erstmal ja nichts machen. Dann haben wir die ICD-Ziffern. Jetzt sollten die Ärzte und Ärztinnen wissen, dass man nicht die Abrechnungsziffern da rein transferiert. Wenn man einen guten Softwarehersteller hat, funktioniert das automatisiert, sondern dass man nur die Ziffern natürlich benutzt, die auch wirklich einen medizinischen Sachverhalt aussagen. Sie kennen wahrscheinlich, alle Ärzte kennen das Problem. Also der Herzinfarkt, der abgerechnet wird, weil er abrechnungsrelevant ist, aber es war keiner, ja. Das ist ja ein Riesenthema gerade, gemäß der Codier-Richtlinien. Also, dass man da kurz drauf achtet, vielleicht anklickt und dann gehen diese Daten automatisiert tatsächlich in die EPA. Also, ich muss jetzt nicht da mich hinsetzen und für jeden Patienten 5 Minuten alle Daten abtippen. Wir haben ja schon so viel, ja.
Ich glaube, das ist gerade bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten so ein bisschen die Sorge, dass wenn das jetzt kommt, dass sie dann sozusagen noch mehr Aufwand in der Praxis betreiben müssen, um diese Akte zu füllen. Aber ich gebe Ihnen recht, das muss natürlich automatisiert aus der Praxissoftware dann in diese Akte fließen. Es kann eigentlich nicht sein, perspektivisch zumindest, dass man mehr Klicks machen muss, um dann letztlich diese Akte zu füllen. In den Krankenhäusern sind wir da, glaube ich, schon mal ein Stück weiter, weil wir über die Krankenhausinformationssysteme ja wirklich sehr viele Daten und Dokumentation über die Patientinnen und Patienten erheben. Da muss man wahrscheinlich gezielt die richtigen Felder dann ansteuern, um letztlich dann automatisiert diese Akte füllen zu können. Wo liegen nach Ihrer Einschätzung die Hauptaufgaben jetzt für die Krankenhäuser, um das Thema wirklich voranzubringen?
Ja, das Zauberwort heißt ISIC. Das sind nämlich die Vorgaben der Digital Health Agency für die Vereinheitlichung der Daten in den KISS-Systemen. Und ich hatte gestern noch ein großartiges Gespräch mit einem Hersteller. Die können das schon, die implementieren es jetzt gerade, man merkt es aber noch nicht. Also so wäre jetzt im Prinzip die Sachlage. Also, und in dem Moment, wo ich die ISIC-Daten habe, das sind Personenstammdaten, das sind Diagnosen, Operationen, Labordaten und Medikationen. Und jetzt neu, ISIC 2 wäre auch noch ein Terminmanagement. So, das sind diese, ich sag mal, das darf ich jetzt auch mal laut sagen, die paar FHIR-Ressourcen. FHIR ist der Standard, der dahinter hängt, der quasi wie so eine Art Bibliothek einzelne Sachverhalte aus den KISS-Systemen herauszieht in einem einheitlichen, weltweit einheitlichen Format. Das ist dieses ISIC. Und wenn man dieses ISIC anwenden würde für jeden Patienten, dann, und das machen wir schon auch in den großen Vernetzungsprojekten, also da gibt es sogenannte FHIR-Server, die das ISIC können, also Vorgaben für ganz Deutschland. Und dann kann man diese einfach tatsächlich per Knopfdruck in die EPA transferieren.
Aber das ist doch dann eigentlich nicht eine Aufgabe des einzelnen Krankenhauses, sondern tatsächlich dann der Softwarehersteller im KISS-Bereich, die diese Standards einbauen müssen in ihre Software und sie dann letztlich den Krankenhäusern zur Verfügung stellen, damit dort die Anwendungen so laufen können, wie Sie das beschreiben, nämlich überall gleich und damit letztlich dann auch die Daten standardisiert weitergegeben werden können, zum Beispiel in die Akte? Oder ist es tatsächlich eine Aufgabe des einzelnen Krankenhauses, hier etwas zu tun?
Ja, die Krankenhäuser haben natürlich auch ihre Aufgaben, also auch gemäß KHZG sich nämlich um interoperable Anbieter zu kümmern. Ich hoffe, in allen Ausschreibungen stand auch das Zauberwort FHIR und die neuen Terminologien, nämlich Leung und SNOMED. Die haben ja auch etwas mit den neuen Vorgaben zu tun. Und es ist natürlich Gesetz. Das ist das Schöne. Das ist ein richtiges Gesetz. Da steht drin, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt das ISIC auch bedienen muss. Als Krankenhaus und als KISS-Hersteller. So, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe ja meinen KISS-Hersteller, den will ich auch nicht ändern. Ich habe auch keinerlei Möglichkeit, jetzt mit ihm zu reden oder ihm neue Produkte abzukaufen. Was mache ich als Krankenhaus? Und letztendlich, da es eine gesetzliche Anforderung ist, muss man sich darum kümmern. Also gehen Sie in Ihre IT-Abteilung, fragen Sie mal, haben Sie schon das ISIC? Und dann sollte man sich aktiv einfach darum kümmern, dass der eigene Hersteller, der es eh machen muss, das so schnell wie möglich auch implementiert. Das Problem liegt natürlich wie immer bei der IT und auch in der Medizin im Detail. Es ist nicht so einfach, wie es scheint, weil die ISIC-Formate einfach auch mal, und wenn es nur ein kleines Feld ist, was da mehr jetzt auf einmal bedient werden muss, was bislang eben nicht bedient worden ist, weil wir immer nur die Abrechnungsbrille auf hatten. Und da muss man das natürlich auch irgendwie eintragen können. Einmal organisatorisch, andererseits natürlich auch, wenn die Daten nicht da sind. Und wir haben ja alle die Daten in einem sogenannten HL7V2-Strom. Also jetzt für alle, die zuhören, das ist der Standard, Healthcare-Standard auf der Welt, der in jedem Krankenhaus läuft. Sonst würde man überhaupt keine Daten bekommen von einem anderen System. Und man kann diesen Strom umwandeln in einen FHIR-Strom. Und so könnte man das eben relativ gut eventuell sogar selber machen. Also wir haben es teilweise sogar selber gemacht in der Medizininformatik-Initiative. Da sind ganze Krankenhäuser, die einen FHIR-Server selbst programmiert haben. Das ist nicht so schwer. Und kleinere Krankenhäuser müssen eben ihre Hersteller fragen und die müssen dieses zur Verfügung stellen. Und das ist das Wichtigste. Und das haben eben andere Länder früher gemacht als wir.
Ne? Jetzt haben wir viel über diese technischen Voraussetzungen gesprochen, was passieren muss, damit diese Daten, so wie wir uns das vorstellen, dann tatsächlich auch zur Verfügung gestellt werden können, zusammengeführt werden können und dann am Ende ja genutzt werden. Das ist ja das Zentrale. Es geht ja nicht, es ist ja kein Selbstzweck, was wir hier machen. Es geht ja um den Nutzen. Vielfach wird in diesem Zusammenhang ja auch immer wieder betont, dass das Thema Digitalisierung und die Nutzung dieser Daten letztlich einen ganz wesentlichen Fortschritt bedeuten würde in der Funktionsfähigkeit, in den Prozessen, die wir haben, im Gesundheitswesen insgesamt, in den Krankenhäusern, vor allem auch mit Blick auf das Thema demografischer Wandel. Also wir haben immer weniger junge Menschen, die wir letztlich einsetzen können im Bereich des Gesundheitswesens. Wir werden wahrscheinlich nie mehr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wie heute. Es kommen aber mehr Ältere jetzt dazu, die Boomer-Jahrgänge, die eben auch irgendwann mal behandlungsbedürftig werden. Wo sehen Sie diese Nutzenpotenziale ganz besonders, die dann, wenn das alles so funktioniert, wie wir das eben mal beschrieben haben, tatsächlich im Gesundheitswesen sich niederschlagen werden? Was sind so die Mega-Chancen, um es mal so zu formulieren, die wir haben?
Ja, schauen wir mal von oben jetzt auf diese Problematik, also und die Herausforderung, die wir gerade haben. Es sind ja viele junge Menschen auch da, die dem Krankenhaus den Rücken zu kehren. Das kommt ja noch dazu. Mhm. Ja, und die kann man wieder einfangen. Meines Erachtens mit digitalen Möglichkeiten, wie zum Beispiel der Telemedizin. Schauen wir uns mal eine junge Ärztin an zum Beispiel, die einen Kinderwunsch hat oder Kinder zu Hause hat. Die könnte durchaus relativ einfach bei einem Telemedizinanbieter arbeiten und den Hausarzt oder die Hausärztin entlasten. Ja, das wäre so ein erster digitaler Trend, ja, den ich unbedingt empfehle. Telemedizin einsetzen. Das Zweite, was ja auch noch hinzukommt, ist, dass wir nicht mehr den klassischen Hausarzt vor Ort haben, sondern dass wir mehrere Anbieter oder MVZs ansteuern und immer mehr Ambulantisierung auch haben. Und so haben wir verschiedene Ärzte, die auf einmal zuständig für uns sind. Dementsprechend brauchen die verschiedenen Ärzte natürlich unsere Daten. Sonst können die uns nicht anständig behandeln. Also wem sage ich das hier? Ne? Wir brauchen natürlich vor Erkrankungen auch mal einen Arztbrief und Laborwerte, um die Menschen, die Bürger einschätzen zu können. Und deswegen brauchen wir einfach die Patientenakte, wo dann einerseits Dokumente drin sind, andererseits eben auch mal Vitalwerte oder mal ein EKG, was ich eventuell auch von meiner Watch habe, ja. Und die Watch, die kann mich ja dann auch ins Krankenhaus wieder führen, wenn ich zum Beispiel Arrhythmien habe. Das wird alles passieren und so können dann eben diese digitalen Anwendungen helfen. Das andere sind natürlich auch die Fälle, die vielleicht gar nicht ins Krankenhaus müssen. Nicht in die Notaufnahme müssen, vielleicht sogar noch niemals zum Hausarzt müssen, weil sie eventuell nur einen Sonnenbrand haben oder weiß ich nicht, das falsch eingeschätzt haben. Wir haben ja hier ein System, wo wir den Bürgern erlauben, sich selbst einzuschätzen. Und diese Ersteinschätzung, die muss auch digital erfolgen. Das kann sogar mit Bots passieren. Wir haben ja schon die 116, 117, wo mir geholfen wird, mich selbst einzuschätzen, um nicht direkt den Rettungswagen zu rufen, sondern wo es eben Gesundheitsfachberufe gibt, die mir am Anfang schon helfen, mir meine Angst zu nehmen vielleicht, ja. Und auch das funktioniert und das funktioniert auch in vielen Ländern schon. Also ich weiß gar nicht, gibt es irgendwo ein Land, wo man einfach in die Notaufnahme gehen kann, eines Krankenhauses, ohne viel, viel bezahlen. Klar, in Amerika geht's, aber ich muss dann auch ordentlich bezahlen. Ja, dann, das ist ja alles kostenfrei bei uns. Ja. Das sind ja so Dinge, da muss man einfach gegenregulieren. Und da kann man mit vielen Dingen gegenregulieren. Das weiß die DKG viel besser als ich. Mir fallen nur ganz viele digitale Möglichkeiten ein. Wie gesagt, diese Ersteinschätzung unglaublich wichtig, damit wir diese Bürgerströme einfach regulieren auf ein Maß, was verträglich ist, ja, für das Gesundheitswesen.
Ich würde gerne mit Ihnen über einen Nutzenaspekt mal sprechen, der für uns, für die Krankenhäuser eine besondere Rolle spielt, jetzt auch im Zuge dieser Krankenhausreform, über die gerade gesprochen wird. Da wird ja viel darüber gesprochen, dass man Leistungen auch stärker konzentriert, gerade komplexere Eingriffe, Behandlungen stärker an Zentren konzentriert werden. Gleichzeitig haben wir natürlich die Herausforderung, auch die ländlichen Räume zu versorgen, die nicht aufzugeben, sage ich mal, die Bürgerinnen und Bürger dort vielleicht in Anführungszeichen Anführungszeichen zurückzulassen. Ist Digitalisierung in diesem Zusammenhang auch eine Chance, dass Zentren, nehmen wir mal hier die Stadt Berlin, die Charité, ein Stück weit mit ihrer Kompetenz digital periphere Krankenhausstandorte im ländlichen Raum, vielleicht in Brandenburg, unterstützen können, um dann mit den Kompetenzen, die sie in der Charité haben, auch eine qualitätsvolle Versorgung in ländlichen Regionen möglich zu machen. Sehen Sie da Perspektiven, dass man dann über solche Verbundstrukturen, die durch Telemedizin, durch Digitalisierung unterstützt werden, die Versorgung im ländlichen Raum zumindest in Teilen aufrechterhalten kann?
Ja, unbedingt. Also es wird ja so sein, dass wir die Ärzte in den ländlichen Räumen verlieren, auch wenn wir jetzt neue Konzepte haben und mehr Arztstellen zum Beispiel anbieten. Die werden ja dort nicht sich dort nicht niederlassen. Das hat auch was mit dem Abrechnungssystem zu tun, ja, was das nicht unterstützt, meines Erachtens nach, weil da vielleicht auch weniger Privatversicherte sind. Also natürlich wird es diese Konzepte geben. Wir sehen das in den europäischen Ländern, dass das aufgebaut wird und gut funktionieren kann. Und entweder die Patienten werden reisen, also wenn ich eine schwerwiegende Erkrankung habe, werde ich dann vielleicht doch lieber in die Charité reisen, wenn ich einen seltenen Tumor habe zum Beispiel, als es vor Ort therapieren zu lassen. Und die Nachsorge ist dann vielleicht vor Ort mit einer Hilfestellung des Tumorboards der Charité. Ja, das ist auch alles natürlich digital, was wir da durchführen. Und die Verabreichung zum Beispiel der neuen Medikamente geschieht dann vor Ort und nicht mehr in dem Hochleistungszentrum. Ist ja heute auch schon so, ne? So ein bisschen. Also die Strahlentherapie ist dann doch woanders. Aber wichtig ist ja, dass wir die Daten haben von diesen Patienten. Meines Erachtens ist das etwas, was wir unbedingt machen müssen. Und die Zentralisierung von Leistungen, die macht natürlich Sinn. Also ich glaube, wir können da auch auf die Qualitätsdaten zurückschauen. Und wir sehen, dass die Qualität höher ist, wenn man Dinge häufig macht. Und wenn, ich sag mal, kluge Köpfe wie in so einer großen Stadt eben zusammenkommen und nicht einzeln irgendwo vor Ort alleine arbeiten müssen.
Jetzt hat die Regierungskommission, die sich mit der Krankenhausreform beschäftigt, im Prinzip gar kein Wort verloren über das Thema Digitalisierung und welche Möglichkeiten da auch sind. Haben Sie das vermisst oder denken Sie, naja, okay, ist halt so, wird dann später irgendwann kommen? Weil wir haben das schon aus unserer Sicht etwas kritisch aufgefasst, dass dort ja immer sehr standortbezogen gedacht wird. Krankenhäuser werden in Level eingeteilt, denen werden Leistungsgruppen zugeordnet. Und wenn ein Standort nicht das alles so erfüllt, wie das da so beschrieben ist, dann hat er eben Pech gehabt, dann darf er Leistungen nicht erbringen. Aber der Gedanke, dass man möglicherweise über Verbundstrukturen und Telemedizin Leistungen an Standorten erbringen kann und Strukturvoraussetzungen sich ergänzen können über Telematikanwendungen und Ähnliches, das ist da aus unserer Sicht gar nicht besprochen worden. Wie schätzen Sie das ein? Waren Sie da ein bisschen enttäuscht auch über das, was da formuliert wurde?
Ja, ich bin enttäuscht, genau. Also ich hatte mal sogar eine Schulnote vergeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das sowas da darf, aber ich habe es einfach gemacht. Letztendlich klebt man noch an den alten Ideen einer EPA, eines E-Rezeptes und der Notfalldaten. Und irgendwie darüber hinaus denkt keiner. Also leider. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also die war einfach, und ich, gerade wir, ja, hier in Deutschland, Dichter und Denker, ja, wir sollten das doch gemeinsam mal lernen, über die EPA hinaus zu denken, ja. Also das langweilt mich ja schon fast. Also wir reden seit 20 Jahren darüber, steht sogar im Gesetz seit 20 Jahren. 2006 sollte schon alles da sein. Und heute wird das verkauft, als ob das unglaublich neueste Dingen ist, was es gibt. Ja, es ist nicht so. Also wir müssen über ganz andere Dinge reden. Und das wird auf uns, also es ist ja auch politisch so extrem wichtig, dass man dieses Thema jetzt angeht. Und nicht einfach sagt, ja, eine EPA und dann seid ihr alle glücklich. Wir müssen über ganz neue Konzepte reden. Und wir haben doch auch schon in unseren Projekten so viel gezeigt, dass es geht. Und das muss jetzt wirklich mal von der Digital Health Agency, die ja jetzt endlich da ist, auch mal angepackt werden und nicht nur in kleinen Produkten kleinteilig denken, sondern wirklich sich einen kompletten Patientenweg anschauen. Das machen wir jetzt. Wir werden uns das Lungenkarzinom, schauen wir uns gerade an, als Patientenweg, um dann eben diesen kompletten Patientenweg digital durchzuarbeiten und hier nicht nur auf die Daten zu schauen, sondern auch auf den kompletten digitalen Durchgang im Prinzip.
Lassen Sie uns noch mal zu diesem Inter-Op-Council kommen. Können Sie uns mal ein Stück weit mitnehmen? Was passiert da eigentlich? Was ist die Aufgabe? Was soll von Ihnen geleistet werden? Welche Erwartungen darf man haben an die Arbeit dieses Councils?
Ja, es gibt ja einerseits die Gematik und andererseits das BMG. Und das im BMG steht im SGB V eben ein neuer Passus seit ungefähr anderthalb Jahren, dass es eine Koordinierungsstelle für Interoperabilität geben muss. So, diese ist eingerichtet worden und die heißt Interop Council. Ich hoffe, alle kennen das schon. Ich nehme mal an, es ist nicht so. Und zwar ist es das erste Mal, dass man wirklich umfassend über die Digitalisierung diskutiert in Deutschland. Das Council hat 160 Mitglieder und jeder, der sich jetzt berufen fühlt und hier zuhört, darf sich da auch mit anmelden und mitreden. Und da wird sehr strukturiert und kooperativ darüber gesprochen, wie die Digitalisierung helfen kann. Also wir sind im Prinzip tatsächlich ein Council, also sowas wie so ein Board, ein Advisory Board, wo man eben gute Hinweise gibt, was man machen muss in Deutschland, um die Digitalisierung voranzubringen und auch Daten eben interoperabel weiterzugeben. Letztendlich ist die Frage natürlich dort, wie stark ist die Durchsetzungskraft? Na, man kann auch sagen, ach ja, das ist ein zahnloser Tiger, der redet nur, aber die haben keine Kraft, etwas durchzusetzen. Das ist nicht so. Wir haben sogar die Möglichkeit zu sagen, es fehlt zum Beispiel die umfassende Medikationsdatenbank in Deutschland. BfArM, kümmere dich drum. Oder es fehlen Terminologieserver. Wir machen die Anforderungen dafür. Das ist etwas zum Beispiel, was auch jedes Krankenhaus bald braucht, Terminologieserver, wenn man dieses FHIR einsetzt. Und das einerseits technisch, aber andererseits sind auch die Patienten bei uns beteiligt, dass man sagt, wie sieht denn so eine Patientenakte für einen onkologischen Patienten aus für ganz Deutschland und nicht nur in einer Anwendung, einer DIGA zum Beispiel. Oder ich meine, im Moment ist es ja so, dass Softwarehersteller sich Dinge ausdenken, was gar nicht schlecht ist. Ne, man hat den Markt, aber meines Erachtens braucht es auch hier Vorgaben. Basisvorgaben und für die Technologie, aber auch für die Inhalte, zum Beispiel einer Patientenakte für onkologische Patienten. Und dann können die Softwarehersteller darauf aufbauend ihre Produkte machen. Aber bitte nicht, also ich möchte nicht, dass Softwarehersteller mir erklären, wie Medizin funktioniert. Und ich frage mich immer, wo sind denn die Ärzte? Ja, manche DIGAs sind ja tatsächlich in Kooperation mit Ärzten entstanden, aber viele auch nicht. Mhm. Und da sehe ich einen Riesenfehler. Wo sind die Leitlinien? Digitale Leitlinien brauchen wir. Mit der AWMF haben wir das Projekt jetzt eingereicht. Das ist so der erste wichtige Schritt, ja, dass die Leitlinie durchlaufen muss, auch durch eine DIGA. So geht das nicht. Also es kann ja nicht sein, dass Softwarehersteller uns da die Produkte anbieten und man, wo ist die Evidenz? Ja, klar, die müssen das hinterher noch beweisen, aber ich will es aber schon vorne implementiert wissen. Und da brauchen wir die ganzen vielen klugen Köpfe hier, die jetzt mitmachen sollten.
Kann man sagen, es ist so eine Art Zukunftswerkstatt, die aber auch klare Aufträge hat? Und ja. Sie können gerne ein bisschen dafür werben. Am 4. April ist, glaube ich, die erste öffentliche Sitzung oder Veranstaltung des Councils. Und ja, was passiert da eigentlich? Da kann man sich zuschalten, habe ich gesehen.
Ja, wir treffen uns am Brandenburger Tor. Da gibt es einen Raum. Mhm. In dem Raum kann man, also da kann man sogar mit vor Ort sein oder man schaltet sich einfach rein. Das ist nicht die erste öffentliche Sitzung, sondern die erste öffentliche Sitzung dieses Jahres.
Ah, okay. Ja.
Alle anderen können sich jetzt auch schon anschauen. Mhm. Die sind auf den Seiten zu sehen. Und man kann das auch schneller schalten, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ja, das waren teilweise 4-Stunden-Sitzungen, die haben wir jetzt auch verkürzt. Und da werden tatsächlich Dinge abgestimmt auch. Ne? Also das heißt, Macht hat das Council, aber es braucht noch mehr Macht, um diese Dinge auch auf den Weg zu bringen.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie wollen, dass das in die richtigen Bahnen läuft, dass das auch ein Stück weit auch unter Kontrolle bleibt. So habe ich das verstanden, dass Sie nicht von Softwareanbietern sich vorgeben lassen wollen, wie eigentlich Ärzte zu handeln, zu arbeiten haben, Ähnliches. Wir haben ja auch oftmals das Szenario, dass Amazon und Google uns vielleicht links und rechts überholen, uns alles Mögliche dann anbieten, die Bürgerinnen und Bürger das dann nutzen und dann zu ihren Ärztinnen und Ärzten gehen und das entsprechende irgendwelche Erkenntnisse, die sie dort gewinnen, mit irgendwelchen Apps vorlegen. Halten Sie das für ein Problem oder ist das eine Situation, mit der man letztlich leben muss? Kann die vielleicht sogar bereichernd sein?
Ja, das ist doch super, oder? Mhm. Also ich selber arbeite sehr gerne mit dem Apple Toolkits, Research Kits. Mhm. Und die sind ja auch zertifiziert, die Anwendungen. Also es sind auch teilweise Medizinprodukte. Und wenn man sich jetzt ansieht, wie viele Menschen diese Dinge nutzen und wie viele Menschen eine DIGA nutzen, dann fällt einem sofort auf, da ist das Big Data, ja. Da ist die Erkenntnis in den Daten doch schon drin, ja. Mhm. Und die müssen das nachweisen. Und ich finde, wir müssen viel mehr zusammenarbeiten mit diesen großen Herstellern und die nicht auf überhaupt Industrie jetzt nicht als Feind sehen, sondern als Freunde und vor allen Dingen auch die großen 5 sind es, glaube ich, als Freunde sehen, die uns hier helfen, die Versorgung zu verbessern. Außerdem macht das unglaublichen Spaß. Also auch die Menschen von Apple und von Azure und Google, die kenne ich, die Schnittstellen machen, weil wir uns treffen bei HL7. Das ist dieser Health Level 7, das ist der Standardisierungsverein, der weltweit tätig ist. Deswegen wusste ich sehr früh auch schon, dass sowieso FHIR kommt. Ja, also da musste man gar nicht in die Glaskugel gucken, was jetzt kommt, sondern wir wussten schon, was die in der Entwicklung haben. Das heißt, wir können also Daten austauschbar machen mit jeglichem Medizinprodukt. Und das ist doch toll. Also wenn ich zum Beispiel meine CGM-Daten, meine Glukosemesswerte habe, die kommen dann direkt in die Akte rein. Ich habe es mir gerade in Österreich schon angeguckt. Die haben die Telemedizin-Akte jetzt gelauncht und da kommen dann die EKG-Daten rein. Also das ist doch super. Mhm. Ja.
Ich würde gerne gegen Ende unseres Gesprächs nochmal auf ein Thema kommen, wo wir glauben, dass da auch ein großer Nutzen stecken könnte, der bisher noch völlig unbeachtet ist beziehungsweise gar nicht gehoben werden kann, weil uns eben diese Daten fehlen. Das ist das Thema Prävention. Wir kennen Prävention ja aus der Vergangenheit, aus den großen Kampagnen, sei das Nichtrauchen oder gesundes Essen, Ernährung und Ähnliches. Aber die Verfügbarkeit der Patientendaten würde ja nach unserer Einschätzung ganz neue Möglichkeiten eröffnen, wirklich sehr gezielt bestimmte Personengruppen dann auch mit Präventionsangeboten zu beglücken, zu konfrontieren, wie man es immer auch nennen möchte, bei denen man erkennen kann, dass sie vielleicht auch ganz spezifische Risiken haben, die man aus den Daten herauslesen kann und damit möglicherweise wirklich auch große Erfolge erzielt im Bereich Prävention, die vorher so gar nicht möglich waren. Ist das eine Chance, letztlich dann auch mit der auf uns zukommenden älter werdenden Bevölkerung ein Stück weit damit positiv umzugehen und letztlich dann auch zu vermeiden, dass zu viel Krankheitslast, wenn ich es mal so sagen darf, im Gesundheitswesen am Ende ankommt?
Absolut. Dafür braucht man natürlich erstmal ein neues Abrechnungssystem, das ist ganz klar. Wer zahlt das dann? Mhm. Ich meine, wenn man sich nur mal einen Anwendungsfall anschaut, was Stürze, ja? Mhm. Also ich habe meinem Vater zum Beispiel dann die Alexa ins Haus gestellt. Ich habe gesagt, wenn du stürzt, kannst du ganz laut rufen. Sagst du, Alexa, ruf die Tochter an. Mhm. Ja, das ist schon mal eine ganz schöne Prävention. Mhm. Ne? Übrigens auch passiert. Also oder die Sturzerkennung auch hier in der Watch, ja, die funktioniert hervorragend. Das sind halt Dinge, die einfach da sind, die uns Anbieter jetzt zur Verfügung stellen. Ein anderes Beispiel sind natürlich die Erkennungen auf Daten und die Prävention hier. Das zeigt uns Israel ganz besonders gut. Da gibt es aber sogenannte HMOs, das sind die Health Management Organisationen, wo eben Krankenkasse, Ärzte und Krankenhäuser in einer Hand sind. Und Clalit, das ist so einer von den vier Herstellern, von den vier Managementgesellschaften, macht genau das. Ja, die sagen, du hast folgende Werte, die sind verändert. Achtung, das könnte zum Beispiel eine Niereninsuffizienz werden. pass heute auf. Ne? Oder das ist ein Prädiabetes, das sehen wir heute schon. Oder du trägst eine Brille, deswegen ist deine Sturzhäufigkeit höher, weil du deine Brille morgens nicht findest. Ja? Die Dinge machen die tatsächlich schon. Mhm. Und da muss man natürlich immer ethisch dazu, den Ethikrat dazu holen und überlegen, was will eine Gesellschaft, was will sie nicht. Weil man kann natürlich deutlich viele mehr Dinge auch daraus lesen aus den Daten, die man vielleicht als Einzelner gar nicht wissen möchte. Aber meines Erachtens sollte man die üblichen Dinge tun. Also an der Charité haben wir den AKI-Alert, das ist der Acute Kidney-Algorithmus. Und wir sehen das bei allen Patienten eben im Vorfeld, ob sie eine Niereninsuffizienz bekommen. Das ist ein Qualitätsaspekt. Und wenn ich ehrlich bin, ich gehe doch lieber in ein Krankenhaus, was A, voll digital ist, wo ich weiß, die Ärzte sind bei mir und nicht beim Laborwert, den sie mit dem Bleistift von A nach B schreiben. Hm. Und B, ich habe eine Überwachung in dem Krankenhaus von meinen Vitalwerten und komme da auch gesunder raus, weil ich eben Algorithmen habe, die sinnvoll sind und funktionieren. Also in Zukunft suche ich mir doch das Krankenhaus aus und den Patienten, den Arzt und die Ärztin aus, die digital arbeiten.
Frau Professor Thun, ganz zum Abschluss zwei Fragen noch. Was ist Ihr Appell möglicherweise an die Krankenhäuser, an die Krankenhausverantwortlichen? Was sollten wir jetzt tun? Gleichzeitig dann die zweite Frage. Was muss Politik möglicherweise noch tun, um Krankenhäuser in die Lage zu versetzen, ihrem Appell dann auch wirklich bestmöglich zu folgen?
Ja, die Krankenhäuser sollten mit ihren IT-Abteilungen und mit den Herstellern kommunizieren. Das ist natürlich im Moment schwer, weil die Hersteller sehr viel zu tun haben, dank KHZG. Aber die auf Augenhöhe als Partner ansehen, das ist mal ganz wichtig, dass das nicht nur jemand ist, der mir irgendwas zur Verfügung stellt, sondern der einfach auch die Prozesse verbessert, dann sollte man nochmal darauf achten, was man eigentlich gekauft hat und was man nicht gekauft hat. Mhm. Also nochmal dem Hersteller fragen, was habt ihr denn alles im Portfolio und was haben wir nicht davon gekauft? Dann sieht man nämlich sofort, oh, deswegen funktioniert die Schnittstelle nicht, ich habe sie gar nicht gekauft, ja, zum Beispiel. Das ist was ganz Wichtiges und natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Und da haben wir mit KHZG jetzt erstmalig ja das auch durchführen können, dass wir Gelder bekommen haben. Und da braucht es nochmal eine weitere Initiative. Wie das passiert, ob das jetzt vom Bund ausgehend ist oder den Ländern oder von wem auch immer, aber auch für die niedergelassenen Ärzte, muss es doch gelten, dass wir die IT und die Digitalisierung als einen riesen Erfolgsfaktor sehen. Und dafür auch Geld in die Hand nehmen. Bislang waren, also wenn man sich das auch anschaut, was KISS in anderen Ländern kostet und was das bei uns kostet oder was man da bereit ist für auszugeben, dann ist das wirklich lachhaft. Mhm. Ja, wir müssen investieren und zwar im Großen und nicht im Kleinen. Ja, und auch der Appell an die Politik, hier weiter Druck zu machen, das ist ganz klar, aber auch eben die Gelder zur Verfügung zu stellen für neue digitale Innovationen. Und da denke ich nicht nur an Innovationsfonds, den finde ich sehr sperrig und schwierig, wenn ich ehrlich bin, sondern ich denke da an ganz neue Arten des Denkens. Und ja, Sie sagten das schon, Zukunftswerkstatt. Genau da arbeiten beim Interop Council dran, dass die Zukunft hier digital gestaltet werden kann.
Sie haben es angesprochen, das Thema Investitionsschwäche ist ein Riesenthema in den Krankenhäusern. Wir mussten in der Vergangenheit ja sehr viel auch mit Eigenmitteln investieren, die eigentlich dafür gar nicht vorgesehen sind. Da drücken jetzt die Abschreibungen. Gleichzeitig fehlt es an allen Ecken und Enden, die medizinische, aber auch die bauliche Infrastruktur zu modernisieren. An große Investitionen im Bereich IT ohne Unterstützung ist fast gar nicht zu denken. Also wirklich ein Riesenproblem. Und gleichzeitig hat man den Eindruck, dass die Politik irgendwie glaubt, dass das irgendwie von alleine funktioniert. Zumindest ist das unsere Wahrnehmung. Ich weiß nicht, Sie sind ja auch nah am Minister dran. Vielleicht können Sie ihm nochmal deutlich machen, wenn man nicht in die Zukunft investiert, dann wird man die Zukunft auch nicht gewinnen.
Vielleicht kann man ja die ganzen vielen verschiedenen EPAs einfach vereinheitlichen auf eine EPA und das Geld nimmt man dann, um das den Krankenhäusern zu geben.
Möglicherweise, ein guter Vorschlag. Ja, liebe Frau Professor Thun, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, das war sehr interessant, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Aufgabe.
Danke.
Das war Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.